Jeder Mensch muss mal. Und wenn wir mal müssen, dann halten wir kurz den Podcast an, den wir gerade hören, und gehen in einen eigens dafür eingebauten Raum. Wir machen die Tür hinter uns zu. Und dann haben wir hoffentlich unsere Ruhe. Wären wir in Japan, dann würden wir nicht nur die Tür schließen, sondern wahrscheinlich auch noch auf den Knopf der Geräuschprinzessin drücken, damit auch akustisch die Tür zu ist und alles, was auf dem Klo so an Geräuschen entsteht, übertönt wird. Die Geräuschprinzessin, die klingt wie eine Wasserspülung, ist aber ein Klogeräusch on demand. Vor so gut 2000 Jahren im Römischen Reich, da war das ganz anders. Da war man nicht alleine auf der Toilette, da war der Locus ein Ort der Geselligkeit. In der öffentlichen Latrine saß man nebeneinander auf Steinbänken über Löchern, in die machte man rein. Und Türen oder Trennwände gab's keine.
Wo man dann zu 80st in so einem großen Latrinenraum auf so Marmorklodeckeln sitzt und da unten fließt das Wasser, und das war auch eine soziale Praxis.
Man kommt zusammen, um sein Geschäft zu machen. Und genau das ist da wohl auch gemacht worden, das Geschäft. Man plaudert, entleert sich und sorgt zugleich dafür, dass man auch in Zukunft was zu beißen hat. Dass wir heute das Geschäft sowohl mit dem Klo als auch mit dem Geldverdienen verbinden, das hat seinen Ursprung möglicherweise in der römischen Latrine. Aber die gab es natürlich vor allem, um sich zu erleichtern. Denn das, was hinten rauskommt beim Menschen, naja.
Grundsätzlich ist es ja so, dass die Ausscheidungsprodukte in keiner Kultur jetzt einen hohen Rang genießen, sondern in jeder Zeit, bei jeder Bevölkerung, jeder Gruppe, hat man immer versucht, das loszuwerden irgendwie.
Wie Menschen das losgeworden sind, wie ihre Klos aussahen und wie viel Mühe sie sich gegeben haben, das Geschäft angenehm und auch sauber zu machen, das erzählt viel über die unterschiedlichen Kulturen und auch über deren Vorstellungen davon, wie der Mensch funktioniert und wie er gesund bleibt. Thema Hygiene. Darum geht's in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler.
Also, wenn man in Knossos, das ist auf Kreta, so eine alte bronzezeitliche Siedlung der Minoer, durch den Palast spaziert, dann sieht man selbst da ein Wasserklo. Allerdings nur ein einziges und wahrscheinlich nur für den Herrscher. Mit anderen Worten, die Anfänge der Latrinen im Sinne von wassergespülten Klos, aber auch von Bädern, die liegen tatsächlich bei den alten Griechen.
Karl-Heinz Leven ist Mediziner und Medizinhistoriker an der Uni Erlangen-Nürnberg. Die Römer, sagt er, haben aus den griechischen Wasserklos eine richtige Klokultur entwickelt.
So haben die Römer, es sind die Amerikaner der Antike, die haben alles größer gemacht und auch in gewisser Weise auch besser, ingenieursmäßig. Die sind unglaublich reich ausgestattet gewesen mit fließendem Wasser, und die Wassermengen, die da verbraucht wurden in Rom und herangeleitet werden mussten über Aquädukte, die waren gewaltig, die haben neuzeitliche Dimensionen. Und man hat das sehr wichtig genommen, aber man fragt sich, bevor Sie fragen, frage ich mich, ging es da um Sauberkeit? Nein, das war eine komplexe Kulturleistung, es war die Darstellung der imperialen Macht und auch des Reichtums.
Wer Marmorlatrinen bauen kann, der kann auch die Welt beherrschen und das Wasser umleiten. 312 vor Christus wird in Rom der erste Aquädukt eingeweiht. Er bringt über eine Entfernung von 17 Kilometern Wasser in die Stadt. Auf dem Höhepunkt der römischen Macht gab es 11 Aquädukte. Die versorgten mehr als 1300 Brunnen, 856 kleinere Bäder und 11 große Thermenanlagen. Und das Wasser, das floss auch durch die Latrinen. Wir klären gleich, wie hygienisch das war. Vorher gucken wir uns die Latrinen aber nochmal genauer an. Über die habe ich beim Beats and Bones Podcast Festival im Berliner Naturkundemuseum mit Florian Werner gesprochen, Autor des Buchs Dunkle Materie – Eine Geschichte der Scheiße.
Na, ich bin auf das Buchthema gekommen dank meiner Tochter, als sie nämlich geboren wurde oder nachdem sie geboren wurde. Ich hatte vorher eben auch gedacht, Scheiße ist Scheiße, ist Scheiße, ist Scheiße. Aber dann merkte ich eben beim täglichen Windelwechseln, dem ist gar nicht so. Scheiße ist nicht gleich Scheiße, sondern beim Neugeborenen erstmal kommt dieses schwarze, sogenannte Mekonium. Früher sagte man Heidendreck hinten raus. Dann später ist es eher so eine Milchpaste, die man sich fast aufs Frühstücksbrötchen schmieren. Naja, fast.
Vielleicht fast.
Naja, fast, genau. Fast könnte. Und genau, später nimmt es so seinen Lauf. Aber ich merke natürlich auch, der Ekel gegenüber dieser dunklen Materie, der nimmt ab mit der Zeit. Das heißt, ganz viele Themen eben wie Ekel, Kultur, Humor, all das lässt sich eigentlich am Thema der Scheiße verhandeln.
Aber die Leute, die sich da getroffen haben in den Latrinen, das waren wahrscheinlich Leute von Stand, oder? Also Sklaven werden da nicht dabei gewesen sein.
Man hat durchaus auch Latrinen entdeckt, irgendwo dann unten tief im Keller, von dem man ausgeht, von der Ausstattung her, das werden wohl Sklavenlatrinen gewesen sein.
Ohne Marmor.
Vermutlich ohne Marmor, genau. Aber natürlich haben Sie recht, dass wahrscheinlich das eher ein Privileg der höheren Stände ansonsten war. Und ich glaube, es gab sogar eine Einzellatrine, das war dann die von Kaiser Hadrian, also im Hadrianspalast da. Also der hat dann schon sein Einzelklo bekommen.
Es gab also nicht nur einen Thron fürs Regieren, sondern auch einen Thron für den Stuhlgang, daher das Wort. Und alles landete in Rom schließlich in der Cloaca Maxima, dem großen Abwasserkanal, der ursprünglich zur Entwässerung der Sümpfe zwischen den römischen Hügeln angelegt wurde. Der transportierte später eben auch das Abwasser aus der Stadt und den Kot von Kaisern und Sklaven. Allerdings hatte man außerhalb der Megastadt Rom dafür durchaus andere Verwendung.
Es gibt von Plinius dem Älteren, der berühmte Verfasser der Naturkunde, also so das erste naturwissenschaftliche Werk eigentlich der westlichen Geschichte, sehr genaue Studien, wo er sagt, so zum Düngen benutzt man am besten Menschenkot, das zweitbeste ist das von Schweinen, das drittbeste das von Tieren, die Klee gefressen haben und so weiter. Das heißt, da war schon ein großes Wissen darüber da, welchen Kot man zum Düngen verwendet. Das war auch ein Wissen da über den Wert mit der Fäkalien, also dieser berühmte Ausspruch von Geld stinkt nicht, pecunia non olet, man merkt es schon am Lateinischen, kommt natürlich aus der Antike von Vespasian, der als erster eben eine Latrinensteuer eingeführt hat und dann danach eben seinem Sohn, der sich beschwerte und sagte, Mensch Papa, kannst du doch nicht machen, jetzt auch noch die Fäkalien besteuern, dann eben seinem Sohn dieses Geld unter die Nase rieb und sagte, riech mal dran, ne? Es riecht nicht, obwohl es von den Latrinen kommt.
Der Niedergang der städtischen Kultur in der Spätantike, also man könnte auch sagen im Westen des Römischen Reiches, ist das ein Kulturbruch, eine Katastrophe, die da eingetreten ist, auf über viele Jahrzehnte verteilt, aber am Ende war alles zerstört.
Der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven nochmal.
Dazu gehörte auch, dass man die Wasserleitungen systematisch zerstört hat, also bei Kriegführungen in Italien und anderswo. Die Goten hatten nichts Besseres zu tun, als die römischen Wasserleitungen, die nach Rom reinführten, zu unterbrechen als Kriegsmittel.
Und niemand hat sie wieder aufgebaut. Mit dem Römischen Reich gingen auch die Bäder unter und das Abwassersystem und die Latrinen. Von nun an machte man wieder da, wo es gerade passte. Und die Dörfer und Städte stanken zum Himmel. Immerhin, in Kreisen von Adel und Klerus hatte man Gruben, in denen der ganze Mist gesammelt wurde. 1184 wird eine solche Grube Teil der Weltgeschichte. König Heinrich VI. Besucht Erfurt, um einen Streit zu schlichten. In der Dompropstei treffen sich die Kontrahenten. Die regionalen Würdenträger sind anwesend, so gut 60 Leute. Und das hält der Boden der Dompropstei nicht aus. Es gibt einen Knall, die Balken brechen und die ganze hochwürdige Gesellschaft fällt erst eine Etage, dann noch eine Etage nach unten und landet schließlich in der Abtrittgrube. Die allermeisten überleben das nicht. Sie ersticken oder ertrinken in einer Pampe aus Kot und Urin. Der König allerdings überlebt diesen Erfurter Latrinensturz.
Was ich interessant finde an dieser Anekdote ist natürlich erstens, der König muss überleben. Ne? Also das ist so ein bisschen wie im Hollywood-Katastrophenfilm. Millionen können irgendwie sterben in Tornados oder Erdbeben oder Feuersbrünsten, solange die zwei oder drei Protagonisten irgendwie überleben. Ne? Aber der König, der reißt am Schluss ab.
Happy er bleibt End. Unbefleckt, könnte man
bleibt,
auch sagen.
Er bleibt unbefleckt, genau. Er darf nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser höllischen Substanz. Und das ist eben das Zweite. Ich würde vermuten, viele Menschen wären auch gestorben. Wenn man zwei Stockwerke runterstürzt, das genügt wahrscheinlich. Aber offensichtlich dieses Faszinosum, sie fallen in die Scheiße, das gibt dieser Ja, Anekdote ist schon zu schwach. Ne? Also dieser tragischen Geschichte ist ja eigentlich eine schreckliche Geschichte. Erst so die Würze. Das ist auch schrecklich, Metapher. Entschuldigung.
Jedes Wort ist falsch in dem Zusammenhang.
Genau, danke. Aber man merkt, glaube ich, daran auch eben Faszinosum dieser Jauchegrube, die immer wieder gedacht wurde im Mittelalter als ein Ort des Todes, natürlich auch als so eine Art Analogon zur Hölle, also zur christlich gedachten Hölle. Ne, oben ist der Himmel, da sitzt der König, der hat sich da gerettet in seine Fensternische, wurde da, glaube ich, mit Leitern dann wieder rausgeholt, also aus der Höhe gerettet. Aber so der niedere Adel, der Plebs, die stürzen in die Scheiße und die fallen eigentlich direkt in den Höllenpfuhl da unten, also der immer wieder eben als so eine Art große Fäkaliengrube gedacht wurde.
Ja, als ich in dem Buch geblättert habe, habe ich auch gesehen, da gibt's auch Abbildungen historische aus dem Mittelalter, wo der Teufel quasi den gesamten Klerus ausscheißt. Also das ist ja auch, das kann man sich gar nicht vorstellen, also bei den Machtverhältnissen damals, dass jemand sowas publiziert, ne, dass da der Papst und die Bischöfe, das müssen Evangelien gewesen sein, oder?
Ja, eben, da so rum wird ein Schuh draus. Man kann sich das schon vorstellen, wenn man weiß, dass es nur katholische Geistliche sind und dass der Auftraggeber dieses Flugblattes Martin Luther war und der Kupferstecher, der Freund und Kupferstecher Lukas Cranach, also der im Auftrag von Luther dieses, das heißt, glaube ich, wie der Teufel den Papst und seinen Dreck ausgeschissen hat oder so, verfasst hat. Also das war natürlich ganz klar antikatholische Flugblätter und ja, die Stoßrichtung ist noch heute völlig plausibel.
Aber da merken wir wieder, wie ambivalent das Ganze ist. Es ist in der Nähe zum Gold, es ist in der Nähe zur Hölle. Also da ist einfach alles Menschliche drin, könnte man auch sagen, ne? Im Material.
Ja, es ist natürlich auch ein großer Gleichmacher, ein großer Demokratisierer. Also auch wenn wir wieder beim Thema der ständischen Ordnung oder der Könige sind. Also das Klo ist eben der Ort, wie man so sagt, wo auch der Kaiser zu Fuß hingeht und eben manchmal auch alleine. Dadurch besonders verletzlich ist dort eben auch deswegen ein bevorzugter Ort für Attentate im Mittelalter. Ich glaube, von König Edmund von England ist überliefert im 15. Jahrhundert, dass er auf der Latrine ermordet wurde, von unten mit einem Schwert, von den Häschern, die im Kot schon lauerten und ihn dann von unten erdolchten. Also auch ein schrecklicher Tod, aber eben ein sehr, sehr schrecklicher, vielschichtiger Ort, diese Latrine.
Und weil die Latrine so ein vielschichtiger Ort ist, ist sie auch schon immer Thema. Und das, was man da macht, natürlich auch. In der Bibel, die ja viele Hinweise auf die Vermeidung von Seuchen und Krankheiten gibt, durch Essensvorschriften zum Beispiel, da ist der Umgang mit dem, was hinten rauskommt, auch Thema.
Zum Beispiel im Alten Testament, im 5. Buch Mose, 5. Buch des Tanach, der hebräischen Bibel, da gibt es schon genaue Vorschriften. Also wenn man das Kriegslager errichtet, dass man dann, wenn ein das Bedürfnis bekommt, solle man weit weggehen vom Lager, man solle eine Schaufel bei sich führen und wenn du gesessen hast, sollst du wieder zuschaufeln, was von dir gegangen ist. Also man hat schon vor knapp 3000 Jahren offensichtlich die Problematik erkannt, dass man nicht dort sein Geschäft verrichten sollte, wo man auch schläft.
Aber die Technik, es nebenan zu vergraben, die funktioniert natürlich nicht mehr, wenn viele Menschen beisammen wohnen. In mittelalterlichen Städten, eben ohne Kanalisation, hatte man ein Problem.
Genau, da gibt es ja sehr schöne auch Abbildungen oder Kupferstiche, wo dann eben das Fenster aufgemacht wird, der Nachttopf aus dem Fenster gehalten und dann heute, wenn man manchmal durch so mittelalterliche Städtchen geht, ich denke jetzt zum Beispiel an Freiburg im Breisgau, ich weiß nicht, wer da schon mal war, da ist es ja so ein bisschen restauriert worden, dass dann in der Mitte der Gassen ist dann so ein kleiner Kanal, da fließt heute Wasser in Trinkwasserqualität hindurch und ist alles sehr beschaulich. Das war sicherlich vor 600 Jahren oder 500 Jahren völlig anders. Da wurden da natürlich einfach die, egal ob das Schlachtabfälle oder eben Kot war, einfach drin verklappt. Und es stank sicherlich gewaltig.
Also, viele Menschen auf einem Haufen, das bedeutet ein Problem mit dem Haufen. Und nicht nur damit. Auch in Rom steckten sich Menschen an. Und zwar besonders in den Latrinen und Bädern. Die Nähe und das warme Wasser, das waren beste Bedingungen für Bakterien und Keime. Im Mittelalter war es dann die Pest, die durch die Städte pflügte. Aber auf welche Weise sich Krankheiten verbreiten, davon wusste man lange nichts.
Bis ins 18. Jahrhundert oder so glaubte man an die sogenannte Miasmen. Theorie. Also das Miasma ist so eine Ausdünstung, die kommt dann entweder aus den Friedhöfen oder eben aus den Jauchegruben und aus den Senkgruben, die es also zu der Zeit sehr viele gab. Auch das war ambivalent. Einerseits dachte man, die Krankheiten kommen eben nicht durch Bakterien oder durch das verschmutzte Wasser, sondern durch diese Miasmen, aber auch der Glaube, man könnte sich dadurch abhärten durch diesen Gestank. Bei Pestausbrüchen zum Beispiel wurden dann oft die Straßen mit Gülle begossen, weil man dachte, dieser Gestank, der schwemmt alles weg. Ne? Also ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpfen. Dann gab es eine sogenannte Dreckapotheke im Mittelalter, die sehr populär war. Da wurde sogar der Verzehr von Exkrementen gegen die Pest empfohlen. Also auch so eben so ein Gedanke, ne? Man isst seine eigenen Exkremente danach.
Seine eigenen, ich wollte gerade nachfragen, ja.
Ich weiß ja nicht, ob es so entscheidend war. Also auf jeden Fall isst man menschliche Exkremente, übergibt sich dann und kotzt sozusagen alles aus. Ne? Also so diese Vorstellung eines kathartischen Gewitters, eines Reinigungsprozesses, wo dann idealerweise die Pest auch gleich mit ausgekotzt wird. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich geheilt wurden auf diese Weise, aber Franz Christian Paulini, einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten Dreckapotheke, also auch Verfasser des gleichnamigen Werkes, der schwor darauf, dass man auch die Pest somit besiegen kann.
Hat natürlich nicht funktioniert. Der Reinigungsprozess muss nicht im Menschen stattfinden, sondern um ihn herum. Aber wenn man schon nicht die Pest besiegen kann mit den Resten menschlicher Verdauung, dann vielleicht den Feind.
Im Mittelalter ein gewisser Konrad Kieser, das war so ein Kriegstheoretiker im 15. Jahrhundert, hat ein Buch geschrieben, das heißt Belli Fortis, also die Macht des Krieges, die Kraft des Krieges. Und da empfiehlt er eben auch bei Angriffen, Fässer mit Kot zu füllen und dann mit Katapulten in die gegnerische Stadt zu schleudern und sagt dann auch, man braucht dann gar nicht so genau zielen. Das trifft immer den Richtigen. Ne? Also sozusagen, das erreicht auf jeden Fall sein Ziel, weil es den Gegner demoralisiert. Es wird schlüpfrig, schlickerig, stinkig in der gegnerischen Festung und dadurch hat man den Gegner schon zermürbt.
Und diese Strategie gibt's heute noch.
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit hat Nordkorea sie wieder auf die Reise in den Süden geschickt.
Überdimensional große, weiße Abfallballons.
Für Südkoreas Militär ist es eine so wörtlich unmenschliche und niederträchtige Aktion.
Im Englischen heißen sie Poop-Ballons.
Sie kommen aus Nordkorea und sind schwer beladen.
Mit Müll und Exkrementen.
Fäkalien.
Weniger vornehm. Scheiße.
Hunderte Ballons, gefüllt mit Müll und auch Fäkalien, fliegen von Nord nach Südkorea. Das war im Sommer 2024. Auch Nordkorea verfolgt die Taktik mit dem Dreck, mit dem man die Feinde bewirft. Das sei eine Reaktion auf den Dreck, den der Süden in den Norden schickt, nämlich Flugblätter mit politischer Propaganda. Das erste Wasserklosett installiert 1596 der Engländer John Harrington in seinem Haus. Das hatte er angeblich sogar im Auftrag der Krone entwickelt. Seine Zeitgenossen aber fanden so eine Toilette mit Spülung skurril und kaum jemand baute Harringtons Erfindung nach. Allerdings, es setzte sich mehr und mehr durch, dass irgendwo hinmachen auch keine Lösung ist.
Also in der frühen Neuzeit, im 16. Jahrhundert, wo es dann plötzlich so höfische Benimmbücher gibt, wo dann gesagt wird, ja, man solle nicht nach der Mahlzeit direkt vor dem Frauenzimmer, wie es die Bauern tun, seine Notdurft verrichten oder auch nicht direkt in dem Wendelstein unterhalb der Treppe zum Esszimmer oder so.
Aber bleiben wir mal bei der Sauberkeit. Also was ist im 17., 18. Jahrhundert, wer ist da sauber und wie ist man sauber? Wie hat Ludwig der 14. das gemacht? Das war ja einer der reichsten Menschen seiner Zeit, ohne Zweifel. Also der konnte sich alles leisten. Hat er gebadet? Ja, zweimal in seinem Leben. Aber es ist ihm nicht gut bekommen. Er hat sich, wie andere hochstehende Personen, morgens mit einem Lappen abgewischt, mit einem feuchten Lappen, der auch getränkt war mit gewissen Essenzen. Damit hat er sich über das Gesicht gewischt. Und was er auch gemacht hat, ganz wichtig, er hat die Unterwäsche dreimal am Tag gewechselt. Denn Sauberkeit in dieser Zeit als Privileg der obersten Schichten bedeutet, dass man saubere Wäsche trägt. Und zwar besonders die Unterwäsche, die die meisten ärmeren Leute gar nicht hatten. Und um das auch den anderen zu zeigen, guckte die dann auch heraus. Das heißt, die Unterwäsche, die hatte dann so Fortsätze an den Armen oder so und die guckten dann so wie so Stulpen heraus. Dann konnte man sehen, blütenweiße Wäsche gleich Sauberkeit. Und die Vorstellung, die wir heute haben, dass der Körper geschrubbt werden muss, buchstäblich, mit Seife, das hatte man überhaupt nicht, sondern man hatte da auch ganz andere Vorstellungen, auch medizinisch, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, wenn da der Körper in Wasser eingetunkt wird von zur Gänze. Da könnte das Wasser durch die Poren ja eindringen und den Körper innen durcheinander bringen. Die Körpersäfte, von denen man glaubte, dass sie in einem Gleichgewicht sein müssen.
Die Entsorgung von Kot und Urin vom Abwasser insgesamt wird mit dem Wachsen der Städte immer schwieriger, also zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Immer mehr Menschen wohnen auf engem Raum, vor allem in London, damals die größte Stadt in Europa und weltweit das Zentrum der Industrialisierung. Eine andere Idee als alles, was bei mehr als 2,6 Millionen Menschen hinten rauskommt, wie schon immer einfach in die Themse zu leiten, die hat erstmal keiner. Man spricht nicht einmal darüber.
Die Symptomatik war für Menschen eines Zeitalters, in dem nicht gern über Körperfunktionen gesprochen wurde, ein besonderer Schock. Und der menschliche Darm war ein absolutes Tabuthema. In ihm setzten die Erreger ihr Toxin frei, das eine so fürchterliche Wirkung hat, welche die Mediziner in ihrer manchmal sehr plastischen Sprache die reißwasserartigen Durchfälle nennen. Der unwillkürliche Abgang von einem Liter oder mehr dieser Flüssigkeit konnte den Infizierten buchstäblich überall überkommen. In der Kutsche, auf der Landstraße, wie beim sonntäglichen Kirchgang.
Ein Ausschnitt aus dem Buch »Die Heilung der Welt« vom Historiker und Mediziner Ronald Gerste.
Die Episode, um die es gerade ging, diese große Cholera-Epidemie im London der 1850er Jahre.
Cholera. Das bedeutet starke Durchfälle und Erbrechen. Der menschliche Körper verliert bis zu 25 Liter Flüssigkeit am Tag. Das wird schnell lebensbedrohlich.
Damals lebten in London schon, glaube ich, um die 2 Millionen Menschen. Das heißt, es war wahrscheinlich eine der ersten Großstädte der Welt überhaupt, ne? Und es gab eben noch nicht diese Schwemmkanalisation, sondern es gab, ich glaube, ungefähr 200.000 so Senkgruben, Jauchegruben, wo die Leute einfach ihren Fäkalien reingeschüttet haben oder reingekackt haben und das dann irgendwann entsorgt oder vielleicht heimlich nachts eben in den Rinnstein gegossen. Und es gab ungefähr 360 Sewers, also so Abwasserkanäle, die dann direkt in die Themse entwässerten, aber auch nur, wenn genügend Wasser hinterhergekippt wurde und das so ein bisschen in Schwung kam. Und das war eben im Jahre 1858 nicht mehr der Fall. Und es kam zu dem sogenannten Great Stink of London. Also auch herrliches Wort, selbst wenn man kein Englisch könnte. Great Stink ist sofort klar, was gemeint ist. Es war aber gar nicht so lustig, wie es vielleicht klingt. Es hat natürlich, es muss unfassbar gestunken haben. Es war ein extrem heißer und trockener Sommer. Ich glaube, Durchschnittstemperatur 35 Grad oder so im Juli und August. Das heißt, das Zeug floss einfach nicht mehr ab.
Die Kacke war am Dampf.
Die Kacke war im wahrsten Sinne des Wortes, danke. Wir kommen so langsam in Fahrt, ne? Die Themse hatte einen sehr niedrigen Wasserstand, das heißt, es blieb einfach alles liegen. Es gibt die Anekdote, dass Königin Victoria, glaube ich, mit Prinz Albert eine kleine Kahnfahrt machen wollte auf der Themse. Auch da haben wir wieder die Königin, die gedemütigt wird. Nach wenigen Minuten haben sie dieses Vergnügen abgebrochen, weil es einfach unerträglich gewesen sein muss. Sogar das Parlament, was ja direkt an der Themse gelegen ist, konnte nicht mehr tagen, weil es so gestunken hat. Jedenfalls dieser Great Stink, ich glaube, über 5000 Menschen sind gestorben, eben an der Cholera, die übertragen wurde, weil das gesamte Trinkwasser, nicht das gesamte, aber sehr viel Trinkwasser, beeinträchtigt war in der Qualität durch diesen Stink.
Bakterien, Keime und Viren, die verbreiten sich übers Wasser. Das ist heute kein Fachwissen mehr. Diese Mikroorganismen hat unter anderem der Arzt John Snow entdeckt. Der hat 1849 festgestellt, die Cholera kommt aus dem schmutzigen Trinkwasser. Seitdem war klar, es muss was passieren mit dem Abwasser.
Und dann kam eben ein Ingenieur, der königliche Chefingenieur Joseph Basil Jett, dem noch heute gehuldigt wird in London für diese Großtat, und baute eben so Pumpwerke, so ähnlich wie diese Radialsysteme hier in Berlin vielleicht. Also es wurden neue Kanäle gebaut, richtig gemauerte Kanäle. Das wurde eben nicht direkt in die Themse gepumpt, sondern erstmal ein paar Kilometer stromabwärts. Und später wurden dann auch Kläranlagen gebaut, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das war eigentlich so der Beginn der modernen großstädtischen Kanalisation, wie sie dann im weiteren Lauf des 19. Jahrhunderts auch in Paris, auch in Berlin, in Wien und so weiter gebaut wurde.
Aber mit dieser Cholera-Epidemie, und es ist einfach auch gerade die Zeit, wo es die Wissenschaft natürlich Fortschritte macht, da verändert sich dann eine Menge, indem man das erste Mal wirklich versteht, was vielleicht problematisch daran ist, wenn man mit Exkrementen aller Art in Kontakt kommt?
Auf jeden Fall. Und es ändert sich auch das Verständnis vom menschlichen Körper. Ich glaube, das ist ganz interessant. Man dachte ja noch bis ins 18. Jahrhundert hinein, dass der Mensch eher so eine durchlässige Hülle hat, also von der Epidermis, und dass die irgendwie einen Zweck hat, den Körper zu schützen. Da wehen dann eben so diese Miasmen und Ströme, Energieströme so durch uns hindurch.
Und kurz zusammengefasst, man kann eh nichts machen, ne?
Man kann nicht viel machen, und wenn man irgendwie krank ist oder so, am besten auf gar keinen Fall waschen, weil das Wasser den Körper schwächt, ne? Weil es dringt dann durch die Haut, von der man eben nicht so richtig wusste, wie es funktioniert, ein und verwässert dann die Organe. Also vielleicht am ehesten noch zur Ader lassen oder eben expurgieren, also so Einläufe machen oder so, also so ein Mittel, auf die noch Wolfgang Amadeus Mozart und Leopold Mozart geschworen haben, ne, dass man bei Krankheit das so macht. Und das ändert sich eben alles eben in der Moderne, dieses Verständnis vom menschlichen Körper, von Hygiene, dass eben nicht diese Miasmen, von denen wir eben schon sprachen, verantwortlich sind, sondern dass es irgendwelche komischen Mikroorganismen gibt, die man aber nicht sehen kann, aber die trotzdem einen erwachsenen Menschen töten können, ist ja auch schwer vorstellbar. Und all das passiert eben da in dieser Achsenzeit. Und genau, ändert dann auch das Verhältnis eben zu den Exkrementen.
So, nun weiß man also, dass Kot und Urin auch Krankheiten übertragen. Und deshalb bekommt die Toilette nochmal ein Update. Und die Wasserspülung ist, anders als im 16. Jahrhundert, nicht mehr skurril, sondern die Lösung. Der Schotte Alexander Cumming lässt sich 1775 eine Toilette mit Spülung patentieren, und er erfindet das S-förmige Abflussrohr, das als Geruchsabschluss dient. Thomas Crapper entwickelt in den 1850er Jahren einen Wasserbehälter, der sich automatisch füllt und dadurch beim Spülen schnell viel Wasser durch die Toilette fließen lässt. Und diese neuartigen Toiletten, die werden eben zunehmend in separaten Räumen aufgestellt. Die Gründe dafür sind aber eher soziale. Nochmal der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven.
Es hängt auch mit dem Christentum zusammen, also mit unserer Religion, die früher auch eine sehr große Rolle spielte in der Kultur. Also etwa so eine gewisse Körperscham. Ja? Wenn man sich die Griechen anguckt oder die Römer, da ist der Umgang mit der Nacktheit, mit dem Körper in seiner vollständigen Nacktheit so viel unbefangener. Ich sage jetzt nicht, dass das besser oder schlechter ist, sondern ich stelle es als Historiker fest. Gehen Sie ins Museum in Rom oder in Griechenland oder sonst wo, da posieren auch die Herrscher in idealen Bildern, Standbildern nackt. Das ist ganz selbstverständlich. Was für eine Vorstellung, wenn unsere Politiker nackt posieren würden. Ja, das ist geradezu grotesk. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Da ist diese Körperscham, die, noch einmal gesprochen, durchaus letzten Endes auch auf diese religiöse Prägung durch das Christentum zurückgeht, wo man ja seit dem Mittelalter im Grunde auch, dann beißt die Maus keinen Faden ab, diese Körperfeindlichkeit auch kultiviert hat. Und insofern ist die bürgerliche Hygiene im 19. Jahrhundert, die dann auch eine Toilette haben möchte, eine eingebaute im eigenen Haus, insofern folgerichtig. Sie strebt danach, eine natürlich abgeschlossene und eine Einzeltoilette zu haben und nicht eine Doppel- oder gar eine Dreifach- oder Sechzigfach-Toilette. Ja? Das ist ganz klar. Und das ist aber in den allen westlichen Ländern, die ja im Grunde in derselben Kultur auch sich befinden, dann auch gleich gewesen.
Aber das passiert tatsächlich erst so Ende 18., das eigentlich sogar erst im 19. Jahrhundert. In der Renaissance fängt man ja eigentlich schon wieder an, bestimmte, zumindest gestalterische Ideale der Antike zu übernehmen. Aber was die Hygiene angeht, ist man da noch nicht so weit, oder?
Nee, Fehlanzeige. Da kann ich Ihnen sagen, da ist nichts, was das Baden angeht, die Badekultur. Im Gegenteil, es gibt einen Dämpfer in der Renaissance, wenn wir sie mal ganz grob so datieren, um 1500, das ist jetzt ein bisschen sehr grob, aber da gibt es auch eine neue Krankheit, die vermutlich aus Amerika nach Europa eingeschleppt wird durch die Seefahrten des Kolumbus, nämlich die Syphilis oder die Krankheit, die dann später Syphilis genannt wird, also eine ansteckende, geschlechtlich übertragbare Krankheit. Und man hat recht bald gemerkt, so im frühen 16. Jahrhundert, dass gerade diese Badehäuser, wo auch Männer und Frauen gemeinsam badeten und vielleicht auch andere Dinge taten, dass da auch eine Ansteckungsquelle für diese Krankheit sich offenbar ergeben hat. Also insofern geriet diese Badekultur auch noch stärker unter Druck, und es stand überhaupt kein Anreiz, jetzt da zu expandieren in diesem Feld.
Als dann die Bürger sich zum Beispiel solche Sachen wie die Einzeltoilette ausgedacht haben, das hat ja was mit Scham zu tun, also dass niemand anderes dabei ist, wenn man diese wichtigen Vorgänge für sich allein verrichtet. Haben die Bürger da vor allen Dingen medizinisch-hygienisch gedacht oder sind das einfach so Moralvorstellungen, die damit zu tun haben?
Ja, es gibt noch etwas Drittes, Ästhetik.
Ah ja.
Ästhetik würde ich das eher nennen. Also,
sieht nicht schön aus.
Es ist unschön, man möchte dabei nicht gesehen werden. Und ja, mit Moral, man kann es unter dem erweiterten Moralbegriff auch fassen. Also bei solchen Sachen will der Mensch, der westliche Mensch, aber auch der östliche, glaube ich, alleine sein. Das ist also ein durchgehender Zug. Und mit Gesundheit hat das jetzt vergleichsweise wenig zu tun, nicht? Mit Gesundheit hat der einzelne Vorgang gar nicht so viel zu tun, denn da würde es keine Rolle spielen, ob man jetzt auf eine Einzeltoilette geht oder auf eine Gemeinschaftstoilette, nicht? Also für die Gesundheit, gerade im 19. Jahrhundert, diese Hygienemaßnahmen, ist etwas anderes wichtig, dass man nämlich eine geregelte Wasserzufuhr hat mit sauberem Wasser und eine geregelte Wasserabfuhr, also Abwasser. Beseitigung und die müssen deutlich voneinander getrennt sein. Das hat man relativ bald gemerkt und das wiederum unter dem Einfluss der aufstrebenden Bakteriologie. Es geht um die Machbarkeit. Haben wir genug Wasser, um sowas einzubauen? Können wir das? Und die konnten das. Das konnten die aber nicht flächendeckend, sondern, und da sind wir bei der sozialen Schichtung, das gab es dann in großbürgerlichen Häusern, diese Räume, in denen, man braucht ja extra Räume dafür, aber in den Mietskasernen gab es das nicht. Ja? Also da entsteht eine neue Schichtung auch, die nicht nur jetzt vom Geld und vom Einkommen und von der Art der Arbeit abhängt, sondern auch vom Grad der Sauberkeit. Man ist dann als Bürger, ist man dann auch sauber und die anderen Proleten, die Proletarier, auf die man herabschaut, die sind unsauber, die riechen auch schlecht, ja. Aber um das auch hinzuzufügen, es gibt dann auch recht bald im 19. Jahrhundert philanthropische Bewegungen, die bürgerlich sind, geprägt sind, die es sich zum Ziel setzen, jetzt auch die armen Massen, die armen Proletarier in den Genuss solcher Segnungen der Zivilisation zu bringen. Soll heißen, dass die sich auch waschen können, baden können und das ist die Geburtsstunde von öffentlichen Badeanstalten.
Nach mehr als 1500 Jahren also gibt es wieder öffentliche Bäder in Europa. Und das Thema Sauberkeit wird immer wichtiger. Nicht nur wegen der Gesundheit.
Dass wir unsere Körpergerüche etwa verdecken mit meistens auch recht kostspieligen Produkten, das ist ja ein Phänomen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Die längste Zeit der Geschichte, auch unsere Großeltern noch, die haben ganz schön streng gerochen. Und das hat die auch in dem Sinne nicht gestört. Sauberkeit ist etwa im 19. Jahrhundert in der Bewegung, als man daran ging, die Städte mit Wasser zu versorgen, mit Trinkwasser, mit Gutem und auch die Abwässer abzuführen, geregelt. Da ging es vor allen Dingen um Gesundheit, weil man in dieser Zeit im 19. Jahrhundert zwei Bedrohungen hatte. Einmal die Seuchen, die auch wirklich großen Tribut forderten und auch die persönliche Hygiene danach ausgerichtet werden musste. Also man hatte dann durch den Einfluss der Medizin auch das Bedürfnis, etwa das, was wir heute Hygiene nennen, öffentliche Hygiene zu betreiben, nicht? Aber da ging es dann um Gesundheit und wir haben jetzt einen Grad erreicht im frühen 21. Jahrhundert, dass bei uns die Sauberkeit primär gar nicht mehr mit Gesundheit assoziiert wird, sondern mit etwas anderem, mit Schönheit, mit Jugendlichkeit und mit Attraktivität. Das ist was ganz anderes.
Also die Bäder werden öffentlicher und zugleich die Toiletten privater. Die Wasserspülung wird Standard und zusammen mit dem Abwassersystem allmählich ein ganz normaler Bestandteil des Alltags. Heute sind wir dran gewöhnt, dass es Toilettenpapier gibt, aber ich glaube, das gibt's noch nicht so lange.
In der Tat. Die Römer hatten was Lustiges, wenn die da auf ihren Marmor-Klodeckeln saßen. Da gab es einen Stock, so ein Holzding, und an dem war ein kleiner Schwamm. Und wenn Sie das mal sehen, diese Latrinen kann man ja heute noch angucken. Die sind allerdings nicht mehr in Betrieb, Gott sei Dank. Da ist so eine, an der vorne, das, was man als Klobrille bezeichnen könnte, ist aber der Deckel von dem Sitz, da ist eher so eine Aussparung. Und da konnte man dann dieses Stöckchen mit dem Schwamm einführen und sich dann den Hintern damit abwischen. Und dann hat man hoffentlich den Schwamm in dem fließenden Wasser, was er da durchplätscherte, wieder sauber gemacht für den nächsten Kunden. So war das. Also das Klopapier ist auch eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.
Ja, vorher hat man, das weiß ich sogar noch vom Land, aus Erzählungen der Altvorderen, hat man zum Beispiel Zeitungspapier benutzt. Das ist ja sehr ähnlich.
Ja, das hat man sogar noch im 20. Jahrhundert benutzt. Ja, haben Sie völlig recht, ja.
Nehmen wir mal die Rolle aus der Halterung und gucken uns das Klopapier genauer an. Diese Rolle, die hat es ursprünglich gar nicht gegeben. Als 1857 der US-amerikanische Erfinder Joseph Galletti das erste kommerzielle Klopapier anbot, da waren das einzelne Blätter. Hanfpapier mit Aloe-Extrakt. Und es war auch gar nicht als reines Klopapier gedacht, sondern als Medizin, um Beschwerden durch Hämorrhoiden zu mildern. Auf die Rolle kam das Klopapier dann um 1890 durch die Brüder Clarence und E. Irvin Scott. Ihre Scott Paper Company wurde einer der größten Hersteller von Toilettenpapier.
Einer der Marksteine überhaupt der Geschichte, das ist die Industrialisierung und die Kommerzialisierung. Was ist damit gemeint? Industrialisierung, weiß man, was es ist? Also die Massenherstellung von Produkten. Und das bezieht sich in unserem Themenfeld hier auf Seife. Klingt ja ganz banal. Seife hat man auch schon im Mittelalter gemacht. Dazu braucht man Fettsäure und eine Base, um das zu mischen. Und dann kommt es zur Verseifung. So kann man das machen. Aber im 20. Jahrhundert haben, ausgehend von der amerikanischen Industrie, die Firmen synthetische Waschmittel und Seifen hergestellt, also auf petrochemischer Basis. Und das ist ein Quantensprung der Seifen- und Seifenpulverherstellung. Wir müssen übrigens auch die Seifenpulver erwähnen, die, mit denen man die Wäsche gewaschen hat, ja, und von den Kleidern, die sauber sein sollen. Also das gehört auch dazu. Und noch etwas, wenn wir an Seife denken, Seifenpulver, da wird doch jede und jeder aus seiner Kindheit schon an Werbespots im Fernsehen denken, ja. Ich kenne noch die Clementine von Ariel.
Mal. Werde es versuchen. Dann suchen Sie mich, da kann ich nicht rein. Das ist meine pingeligste Kundin. Schlimm, die Buntwäsche und synthetische Wäsche ist nie sauber genug. Da haben wir Waschmaschinenexperten aber was Neues.
Die Seifenwerbung ist ein ganz, ganz wichtiges Phänomen in Amerika und Europa, weil man mit Seife und Seifenpulver ein Heidengeld verdient hat. Ja, das ist ein wahnsinniges Produkt. Und das gehört eben auch dazu, dass die Industrie jetzt Produkte herstellt, für die sie dann auch Bedürfnisse schafft. Also übertrieben gesagt. Das heißt, dass man sich so viel wäscht, ist gar nicht irgendwie jetzt noch medizinisch begründbar, sondern das ist durch die Werbung und das neue Körperbild bedingt, dass man jetzt denkt, man muss jeden Tag duschen. Das ist medizinisch gar nicht begründbar. Aber es ist angenehm und eine Art von Luxus. Aber mit Gesundheit hat das wenig zu tun.
Soweit das Thema Wellness und Toilettenpapier. Zurück zu den Fäkalien. Die bergen ja nicht nur Gefahren. Der römische Gelehrte Plinius hatte das schon bemerkt, sondern auch allerlei Gutes. Und das wird offenbar gerade wiederentdeckt. Florian Werner.
Ja, es gibt auch inzwischen in Südkorea wiederum ein Pilotprojekt, wo aus menschlichen Fäkalien, glaube ich, Methangas zum Heizen oder zur Energiegewinnung gewonnen wird. Und da ist es tatsächlich so, dass im Moment ist es, glaube ich, noch ein Prototyp, der von einem südkoreanischen Professor entwickelt wurde, bei einer öffentlichen Toilette man so in einer Kryptowährung bezahlt wird, wenn man aufs Klo geht. Also man muss nicht bezahlen, wie bei der guten deutschen Sanifair-Toilette, sondern man wird bezahlt. Also eigentlich wieder eine Rückkehr zu einem ganz alten Prinzip, ähnlich vielleicht wie diese Latrinensteuer bei Vespasian, ne? Also das ist was wert, dieser Rohstoff. Natürlich gibt es dann sofort Spötter bei dieser Kryptowährung, die man da bekommt fürs Defekieren, die dann von Shitcoins sprechen, die man da ausgeschüttet bekommt. Aber man sieht, das greift eigentlich auf ein ganz altes Wissen zurück, das auch im 19. Jahrhundert eben, bevor die Schwemmkanalisation, über die wir eben sprachen, Einzug hielt, das war eine sehr umstrittene Sache. Also es gab da auch sehr viele Agrarökonomen, die argumentiert haben, man kann das Zeug nicht einfach wegkippen, ne? Sondern das ist wichtig. Und tatsächlich, ich glaube, was überhaupt die Agrarrevolution der Neuzeit erst ermöglicht hat, ist, dass man erkannt hat, dass man Felder düngen kann. Ne? Also es gibt drei Sachen, Klee als Futtermittel, Kartoffel als Grundnahrungsmittel und die Erkenntnis über das Düngen, die wir Justus Liebig, also 1840 deutschen Chemiker, verdanken, der merkte so, Mensch, da sind ja Stickstoffe drin und Phosphat und das hat einen Einfluss auf die Pflanzen. Das wusste man alles so genau bis vor 170, 180 Jahren noch nicht.
Wenn wir diese Ekelschwelle jetzt haben, uns deswegen immer verdrücken, zum Drücken sozusagen, wir müssten ja, wenn wir jetzt eigentlich sinnvoll damit umgehen
wollen würden mit dem Kot, müssten wir ja zum Beispiel, viele Leute haben entweder im Garten, manche mittlerweile sogar in der Küche, so Komposthaufen stehen, die sind ja auch so abgeriegelt, dass da Geruch nicht rauskommt und so. Die riechen aber auch gar nicht so schlimm, so ein Komposthaufen. Aber eigentlich müssten wir wieder zu einem anderen Verhältnis zu unserer eigenen Scheiße zurückkommen, oder? Steht uns die Psychologie da im Weg?
Ich glaube schon. Es ist eigentlich interessant, weil dass aus Ekelgefühl irgendwo auf einen Profit verzichtet wurde, ist ja, glaube ich, in der Geschichte des Kapitalismus ganz, ganz selten vorgekommen. Ne? In diesem Fall waren aber offensichtlich die Ekelgefühle und die Peinlichkeitsgefühle doch so groß, dass man es macht. Wir sprachen eben über diese sogenannten Shitcoins aus Südkorea, dann gibt es das sogenannte Urban Mining, nennt man das dann, glaube ich. Also man merkt schon auch daran, man traut sich nicht, die Sache beim Wort zu nennen. Also Urban Mining, da geht es eben auch darum, dass man in die Kanalisation geht.
Man sagt nicht Shit Mining.
Ne, und dann das da rausschippt. Und aber offensichtlich, ich sehe schon auch die Sachzwänge, die das natürlich erschweren, diesen Umgang. Man muss das ja alles transportieren, man muss es irgendwie hygienisch behandeln. Aber ich glaube schon, der Hauptgrund ist der Ekel.
Aber so einen normalen Ekel, haben wir den erst jetzt? Oder ist der gar nicht normal?
Also er ist auf jeden Fall erlernt. Also das große Unterscheidungskriterium zwischen Tieren und Menschen ist ja, dass Tiere keine Probleme mit ihrem Kot haben. Die fressen ihren eigenen Kot. Das ist so eine Art Recycling, so ein bisschen wie Wiederkäuen. Ne? Beim zweiten oder dritten Verdauungsdurchgang kann man vielleicht noch ein paar Nährstoffe rausholen, die beim ersten entgangen sind. Und die kennen da keinen Ekel. Genauso wie eben auch Neugeborene sich nicht ekeln von Exkrementen. Das heißt, das ist was Erlerntes, aber ist natürlich so tief dann doch drin im erwachsenen Menschen, dass man den nicht einfach unlearnen kann.
Farbe, Konsistenz und Geruch, die schrecken uns auch zu Recht ab. Karl-Heinz Leven warnt vor zu großer Nähe.
Da muss man genau hinschauen, weil wenn wir menschliche Fäkalien als Dünger benutzen, dann laufen wir auch Gefahr, dass alles, was da drin ist, und da sind ja nicht nur organische, harmlose Substanzen drin, da sind auch Schwermetalle drin, da sind Medikamentenrückstände drin und da sind unter Umständen Krankheitserreger drin. Also ob das eine gute Idee ist, das auf den Salat zu tun, der dann unvollständig gewaschen wird, auf den Tisch kommt, also da würden die Hygieniker, also die Mikrobiologen unserer Tage wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Die andere Frage, dass man die Fäkalien mit Trinkwasser wegspült, ist in der Tat ja teilweise bei moderneren Bauten schon insofern gelöst, dass man zwei Wasserkreisläufe einbaut in die Häuser, ist allerdings aufwendig, wo dann die Klospülung mit zum Beispiel ungefiltertem Brunnen- oder Zisternenwasser auch betrieben wird, nicht? Aber das ist für große städtische Siedlungen wohl kaum machbar. Also man muss da klug abwägen, um mein Bild zu benutzen. Man darf nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.
Vielen Dank an Karl-Heinz Leven und Florian Werner für ihre Expertise in Sachen dunkler Materie. Und mit dunkler Materie geht's auch in der nächsten Folge weiter. Es geht nämlich ums Erdöl und wie wir davon so abhängig geworden sind.
Es ist der Stoff, mit dem die Weltwirtschaft läuft. Also es gibt keine moderne Gesellschaft und keine moderne Volkswirtschaft, die ohne Erdöl auskommt. Erdöl ist wirklich the lifeblood of modern societies, wie es so schön heißt.
Autorin dieser Folge Anja Reinhardt, Regie und Produktion Carina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. Der Rest ist geschichte@deutschlandfunk.de. Das ist unsere Mailadresse. Wir lesen alles, besonders gern Lob, Kritik und Themenwünsche. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss. Und hier noch ein Tipp.
Dich fit, der WDR2-Podcast, in dem sich alles um Gesundheit dreht.
Ich bin Doc Isserl, Facharzt, tätig am Klinikum Remscheid.
Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR-Verbraucherredaktion.
Ihr habt Fragen? Doc Isser und Anne Schneider finden Antworten.
Ja, es hat echt so ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass nur ich diesen lauten, schrillen Ton höre. Also das war dezent unangenehm.
Hier geht es von der Grippe über Beinbruch bis hin zur Depression. Also alles, was den Menschen plagt, aber auch nach vorne bringt. Sprich, viel Schlaf, ausgewogener Ernährung und ganz viel Sport.
Frag dich fit. Jeden Freitag neu. Über die WDR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.